Als Jesus geboren war in Jerusalem, in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha 5. Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und das anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott segne unser Reden und Hören. Nehmen Platz. Ich möchte an der Stelle ein Wort an die Kinder sagen. Ich vergesse es am Anfang zu sagen, wir haben heute keinen Kindergottesdienst, weil wir gedacht haben, das ist so ein Fest, das ist kurzweilig, da können wir zusammenbleiben. Also lasst die Kinder zu mir kommen. Ich habe das Mikrofon, wenn ein Kind quakt, dann kann ich lauter. Und wir haben auch nachher das Abendmahl und wir haben in Heinersreuth beschlossen, dass auch Eltern ihre Kinder mit zum Abendmahl bringen können. Wenn die Eltern den Kindern erklären, um was es geht, dann können die Kinder ruhig mit dabei sein. Denn die Kinder können das viel direkter empfangen als wir Erwachsenen, die oft viel zu viele Gedanken haben. Aber nun zu meiner Predigt. Ich wollte ein bisschen was sagen zu der Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Mission hat kein Objekt. Mission hat kein Objekt. Wenn wir an Mission denken, dann denken wir ja vielleicht oft auch an Missionsobjekte, denen irgendwas erzählt werden soll. Es ist vielleicht nicht jedem klar, was ein Objekt ist. Ich erkläre das kurz. Wenn ich einen Hammer nehme und einen Nagel in die Wand schlagen will, ich mache jetzt hier nicht, dann bin ich das Subjekt. Ich habe nämlich Kraft in meinem Arm. Der Hammer, der ist das Werkzeug und der Nagel, der ist das Objekt. Und Objekt sein heißt dann quasi, ich klopfe mit dem Hammer so lange da drauf, bis dieser Nagel das macht, was ich will. Oder bis er nachgibt und ich den nächsten nehme. Das ist ein Objekt. Ich schlage den Nagel in die Wand. Und viele Leute denken, wenn sie von Mission hören, daran, ich schlage mit der Bibel so lange auf ein Missionsobjekt herum, bis er endlich nachgibt und das glaubt, was ich will. Verstehen Sie? Ich glaube, viele Leute, wenn sie Mission hören, denken irgendwo an das. An ein Objekt, das missioniert wird und man wird dann bekehrt mit dem großen Besen oder so. Und ich schlage mit der Bibel so lange auf den Kopf ein, bis er das glaubt, was ich will. Und wenn er nachgibt, dann nehme ich halt den nächsten. Macht ja nichts, ein gewisser Verschleiß muss auch drin sein. Diese Geschichte heute ist eine Gegengeschichte dazu. Es ist nämlich eine Missionsgeschichte. Christus ist das Licht, zu erleuchten die Heiden. Und der Matthäus, der erzählt absichtlich an dieser Stelle, dass von weit, weit weg diese Weisen gekommen sind. Das waren nämlich Astrologen, das waren keine Könige. Die bringen königliche Geschenke und deswegen haben sie in dem Krippenspiel immer Königchen auf. Aber im Urtext steht Magoi. Astrologie, wie wir sie heute kennen, wer in die Zeitung ausschlägt, der sieht die Sternzeichen und so weiter. Das ist der Astralglaube der alten Chaldäer. Im Morgenland, auch von Israel aus gesehen, Zweistromland, da gab es einen Astralkult. Die Menschen haben geglaubt, dass die Götter die Sterne und der Mond sind und haben deswegen sehr genau berechnet, in welchen Bahnen die Planeten ziehen, weil sie geglaubt haben, dass die Sterne eben ihr Leben beeinflussen. Sterne in diesem Sinn sind natürlich nicht nur die Fixsterne, sondern vor allem auch die Planeten. Chaldäer war in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, ein Synonym für Sterndeuter, für Astrologe. An den Königshöfen gab es einen Chaldäer und er war dafür zuständig, die Zukunft vorauszusagen. Und wer die Bibel kennt, der kennt vielleicht dieses Detail aus dem Schöpfungsbericht, wo es heißt, dass Gott die Sterne macht und das sind Lampen, die da am Himmel hängen. Das ist eine Anspielung auf diesen Astralglauben der Chaldeer, weil die Juden sich damit auseinandersetzen mussten, dass andere geglaubt haben, dass Sonne, Mond und Sterne die Götter sind. Und Leute, die aus diesem Aberglauben kommen, auch heute ist das Aberglauben, und damals war das Aberglauben, und für die Juden war das, das fasst man am besten gar nicht an. Und solche Leute kommen und sagen, wir haben den Stern gesehen, wo ist der neugeborene König? Sie sind auf der Suche. Sie haben sich auf den weiten Weg gemacht, weil sie den König der Juden sehen und treffen wollen. Ist ganz interessant, diese Sternenkonstellation, die es damals wohl wirklich gegeben hat, da habe ich einen Artikel im Sonntagsblatt gelesen vor einem Jahr, vor zwei. Ich habe den Link auf unserer Homepage. Wer es nachlesen will, ich werde euch das jetzt ersparen. Mir ist es nämlich wichtiger, mit diesen Weisen mitzugehen und sich zu überlegen, wie oft passiert das, dass Menschen auf der Suche sind. In der Friedenskirche in Bayreuth, irgendwann kamen da ein paar Iraner zum Gottesdienst. Die hatten wohl im Navi Kirche Bayreuth angegeben und wollten eigentlich in die Stadtkirche, aber dann waren sie da. Und dann kamen andere und die Pfarrer haben weit die Türen geöffnet, im vollen Sinn des Wortes, haben Übersetzungen arrangiert, haben iranische Lieder gelernt, haben mit den Leuten geredet, versucht, auf die zuzugehen. Und schnell wurde natürlich Hilfe organisiert, Sie wissen alle, wie das war im Sommer 2015. Und da entstand eine iranische Gemeinschaft, die in den christlichen Gottesdienst kam. Es hat nicht lange gedauert, dass die Ersten sich taufen lassen wollten. Und wir haben gesagt, ich will da auch dazugehören. Ich bin noch auf der Suche nach Gott. Wie ich Gott bei euch erlebe, das bedeutet mir so viel mehr als das, was mir meine Vorfahren erzählt haben und wie ich es erlebt habe. Und da haben sie einen Taufkurs aus dem Boden gestellt. Und sie haben ihn richtig aufwendig gemacht. Das wurde abgesprochen mit dem Landeskirchenamt. Sie sind extra nach München gefahren, die Pfarrer Nerix, und haben das mit der Regionalbischöfin zusammen geplant, haben es abgesprochen mit den Ausländerämtern, weil das natürlich auch hochgehängt werden sollte, weil man ja nicht will, dass jemand sich ruckzuck mal taufen lässt, eben um sein Asylverfahren zu beschleunigen. Und viele haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht die Leute, die gerade Asyl suchen, denen ihre Schwäche ausnutzen sozusagen und sie zu euren Missionsobjekten machen. Und sie haben gesagt, das ist doch gefährlich, die können ja nie wieder nach Hause, werden von ihren Familien ausgestoßen. All das. Aber die Menschen in der Friedenskirche haben gesagt, wir können das nicht machen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich will euren Glauben kennenlernen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte gern zu eurer Gemeinschaft gehören, können wir die wegschicken und sagen, ihr seid Muslime, mit euch wollen wir nichts zu tun haben? Das geht nicht. Pfarrer Nering hat mal in der Pfarrkonferenz gesagt, er hat eigentlich erst gelernt, was Mission bedeutet durch die Arbeit mit diesen Menschen. Beim Taufkurs, da haben sie eine Tafel vorne hingehängt und dann darauf geschrieben, was Christus im Islam, also Jesus im Islam, Christus im Christentum, was das bedeutet. Und sehr schnell haben die Leute Farsi geschrieben und die Pfarrer haben überhaupt nichts mehr mitbekommen. Und danach sagt einer zu ihnen, das war die wertvollste Stunde für ihn. Und der Pfarrer hat genickt und hat gemerkt, da passiert Mission. Wo wir gemeinsam auf dem Weg sind, auf der Suche sind und gemeinsam finden, weil er uns gefunden hat. Er ist das Licht, unser Leben zu erleuchten. Das sind Muslime, die den liebenden Gott suchen. Und sie finden ihn in Jesus Christus. Oder ich erzähle mal ein paar Geschichten an der Stelle. Eine Familie in Erfurt, die habe ich kennengelernt kurz nach der Wende, die haben erzählt, sie wurden zum ersten Mal auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gebracht, weil die Mormonen bei ihnen vor der Tür standen. Und dann haben sie darüber nachgedacht, was ist eigentlich mein Leben? Was glaube ich? Wofür lebe ich? Und nach ein paar Jahren sind sie zu einer christlichen Gemeinde und haben sich taufen lassen. Oder ich war mal zu einer Beerdigung, also ich habe woanders jemanden beerdigt, eine Frau, die sehr stark auf der Suche war nach dem Sinn und ihr ganzes Haus war voller magischer Artefakte. Also Steine mit Kraft und Wasser mit Energie und all diese Dinge. Und auf ihrem Nachttischchen, das letzte, was sie gelesen hat, war die Bibel. Johannes, das vierte Kapitel, die Frau am Jakobsbrunnen, die nach dem Wasser des Lebens sucht. Oder völlig andere Geschichte, vor 1000 Jahren, die Wikinger. Da gab es viele Völker, germanische Völker, die waren auf der Suche nach dem Frieden. Und sie haben den Friedensfürst gefunden. Wenn man diese Geschichten liest, wie heidnische Völker Christen wurden, das hat ganz oft damit zu tun, dass sie Versöhnung gefunden haben, dass sie zusammengekommen sind. Ich habe das jetzt nachgelesen, Karl der Große, der hat ja viele Völker, die erst Christen wurden, in seinem Reich vereint. Und er hat das geschafft, indem er in seinem innersten Zirkel von Ministern aus allen Völkern Leute hatte. Der hat die nicht unterdrückt. Der hat auch dafür gesorgt, dass keine besiegten Völker mehr als Sklaven verkauft wurden, sondern er hat dafür gesorgt, dass man Brüder und Schwestern geworden ist. Ganz interessant, wie das ist. Kann man tiefer bohren, heute nicht. Heute sind Menschen auf der Suche nach Sinn. Viktor Frankl hat gesagt, wer weiß, wofür er lebt, der kann sehr viel aushalten. Und wer nicht weiß, wofür er lebt, der wird psychisch krank. Und dass wir heute so viel mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir oft gar nicht wissen, wofür wir leben, weil es uns so gut geht und wir gleichzeitig dabei oft so einsam sind. Es ist ein neues Buch rausgekommen von einem Sebastian Junger. Das Buch heißt Tribe, also Tribe heißt auf Deutsch Stamm. Das verlorene Wissen um Gemeinschaft und Menschlichkeit. Dieser Sebastian Junger, der war als Kriegsreporter in Afghanistan mit einem Platoon der US Army. Und als die Leute nach Hause kamen, hat er gemerkt, wie es denen den Boden unter den Füßen wegzieht, den Soldaten, und wie sie irgendwelche posttraumatischen Belastungsstörungen kriegen, obwohl sie vielleicht selber gar nicht das Trauma erlebt haben. Und er hat gebohrt und hat das Gefühl gehabt, denen fehlt das Platoon. Denen fehlt die Krise. Denen fehlt das Gefühl, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen. Sie sind wieder abgesichert, sie sind wieder zu Hause und sie sind gleichzeitig so einsam. Und sie wollten eigentlich wieder am liebsten in den nächsten Kampfeinsatz hinaus, auf der Suche nach Sinn. Wenn ich lese, wie mein Großvater oder höre, wie mein Großvater in den Zweiten Weltkrieg gezogen ist, das war ziemlich genau dasselbe, der wollte Abenteuer erleben. Menschen suchen nach Sinn. Und das tun sie, egal ob sie an Gott glauben, egal wo sie herkommen. Haben wir offene Türen für sie? Ich glaube, das ist es doch, dass wir unsere Türen aufmachen. Dass wir da, wo Grenzen überschritten werden, da, wo Fragen gestellt werden, bereit sind. Wenn ich frage, was ist ein Missionar, dann ist es ein Mitsucher. Das ist einer, der mit auf dem Weg ist, der seine Antworten teilt, der sich in die Frage stellen lässt mit seinem eigenen Glauben. Der Glauben und Leben teilt. Ein Freund von uns ist mit den Wycliffe-Bibelübersetzern losgezogen in ein asiatisches Land, von dem wir immer nicht genannt haben will, welches es ist, weil dort auch eine islamische Herrschaft ist. Man darf es nicht so ganz sagen, dass man dort missioniert. Die wirklich Bibelübersetzer, die gehen mit einer Familie oder allein in eine Sprachgruppe und leben dort 10 oder 20 Jahre mit den Leuten, bis sie die Sprache, die Kultur, die Grammatik beherrschen und so weit sind, dass sie ein Neues Testament, eine Bibel übersetzen können. Und dann sind sie drin. Und dann sind sie gemeinsam auf dem Weg mit den Leuten, die mit ihnen zusammen diese Bibel übersetzen. Und da entstehen Gemeinden. Das ist Mission. Das sind Fragen, das sind Menschen, die sind auf der Suche nach Gott. Das sind Weise, die vom Ende der Welt an die Krippe kommen. Das sind Muslime, die auf der Suche sind nach dem liebenden Gott. Das sind Menschen, die orientierungslos sind in unserer Zeit und die alle möglichen Sinnangebote suchen, ein Heidengeld dafür ausgeben. Und machen wir ihnen die Türen auf? Sind wir selbst auf der Suche? Sind wir selbst noch auf der Suche? Der berühmte Missionsbefehl, der heißt ja, macht zu Jüngern alle Völker. Wir gemeinsam sind diese Truppe, die lernt, die jünger ist, mit Jesus auf dem Weg ist. Das heißt es doch, Missionar sein. Heißt lernen, hören, auf der Suche sein, nach Gott fragen. Wir singen gleich ein Lied, das heißt, This Child, dieses Kind. In diesem Kind will Gott allen Menschen begegnen. In diesem Kind berührt er uns alle und zeigt uns seine Liebe. In diesem Kind zeigt er, dass wir Gott dort finden, wo wir nicht mit ihm rechnen. In diesem Kind zeigt er uns auch, dass er uns nicht zu Objekten seiner Mission macht. Höchstens macht er sich zum Objekt, damit wir endlich Subjekte werden, damit wir handeln, damit wir frei werden. Das ist doch das Ziel der Mission, dass Menschen frei werden und subjektiv und frei handeln. Die Bibel selber lesen. Ein Buch ist nämlich so ziemlich das Letzte, das man als Werkzeug verwenden kann, um jemanden zum Objekt zu machen. Die Bibel ist ein Buch zum Lesen, zum gemeinsamen Lesen, zum Teilen, zum Fragen. Darum eine letzte Bitte. Nimm die Fragen der Kinder ernst. Nimm deine eigenen existenziellen Fragen ernst. Es könnte sein, dass es Gott ist, der nach dir sucht, der dich fragt. Es könnte sein, dass es Gott ist, der dich bereit macht, über deinen Glauben zu sprechen, nachzudenken, wenn du selbst dich fragst, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Wofür bin ich auf der Welt Wofür hat Gott mich gemacht? Wofür bin ich da? Was ist Liebe? Was ist Glaube? Was ist Sinn? Was ist Leben? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Wahrheit und Herz und Sinne in Christus Jesus.